Ich saß am Boden und habe einfach ja, die Szenerie bewundert und geschaut, welche Haie auf mich zukommen. Dann kam Xerna, ist ein damals 3,5 Meter großes Tigerhai-Weibchen gewesen. Die kam so auf mich zu, geschwommen. Und dann denkst du immer so, okay, aber jetzt dreht sie gleich um. Und hat sie nicht gemacht. Dann ist sie einfach immer langsamer geworden und ist ganz, ganz langsam quasi in mich reingeschwommen. Und ich habe nur so meine Hände noch vor der Brust irgendwie hochgenommen und habe sie so an mir vorbeigeleitet. Und dieser Moment, wo sie so in Zeitlupe an mir vorbeiging, aus ihrem Antrieb, der hat so lange gedauert unter Wasser. Ab dem Moment hatten wir irgendwie eine andere Interaktion. Wenn sie ein Jahr später wiedergekommen ist, dann hat sie sich auch bei mir ganz anders verhalten als mit anderen Tauchern.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute möchte ich euch wieder in die Welt der Haie entführen. Als Gesprächspartnerin habe ich vielleicht die Deutsche, die die meisten Stunden mit großen Haien im Wasser verbracht hat. Und zwar ist es Anna Renner. Sie nimmt uns mit auf die Bahamas an den berühmten Tiger Beach. Dort hat sie über 4 Jahre lang ein Haitauchboot geleitet und war tagtäglich viele Stunden mit diesen großen Haien im Wasser. Sie selbst ist Verhaltensbiologin und hat dadurch einen ganz besonderen Blick auf diese Tiere und wir besprechen mit ihr einige unglaubliche Interaktionen, die sie mit den Haien erleben durfte. So erzählt sie von der Umarmung, die sie von einem Ammenhai bekommen hat, von einer besonderen, ich würde nicht sagen Freundschaft, aber Beziehung zu einer Tigerhai-Dame, die ihr am Ende sogar einen Zahn schenken wollte und einem Bullenhai, dem sie einen Haken aus dem Maul ziehen konnte. Wir sprechen in dieser Folge natürlich auch über Herausforderungen. Herausforderungen, vor denen diese Haie stehen, aber auch Herausforderungen, wenn es darum geht, ein solches Haitauchen zu veranstalten und Herausforderungen, vor denen vor allem Taucherinnen stehen, die aber nichts mit den Haien, sondern vielmehr mit den Menschen über Wasser zu tun haben. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir diese Folge auf der Helden der Meere Expedition aufgenommen haben. Dort waren wir beim Ocean Collective an der Küste der Hoffnung und durften selbst an der Haiforschung teilnehmen. Da hat es doch perfekt gepasst, eine Verhaltensbiologin, die so begeisterte Haitaucherin ist, zu interviewen und natürlich durften alle Teilnehmenden live mit dabei sein. Kann also sein, dass ihr diese ab und zu im Hintergrund mal hört. So, und jetzt legen wir los und tauchen ab in die Welt der Haie mit Anna Renner.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonne CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Anna.
Hallo Chris.
Ich freue mich, dich im Helden der Meere Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir sitzen hier nicht in irgendeinem Studio, sondern wir sitzen im Ocean Collective Headquarter auf Expedition hier in Nordspanien, wo Leute, die den Podcast schon ein bisschen hören, auch mitbekommen haben, dass hier einiges an Haiforschung praktiziert wird. Und jetzt gerade ist wieder eine Helden der Meere Woche, wo ich mit dabei sein darf und auch einige Leute den Podcast gerne hören. Und wir haben hier schon die ersten spannenden Hai-Begegnungen gehabt und heute Abend stand dann auf dem Programm ein Live-Podcast und da haben wir gedacht, wer könnte da besser passen als die Haitaucherin Anna.
Mega, ja, ich freue mich auch sehr hier zu sein und vor allem mit unseren coolen Expeditionsteilnehmenden.
Mhm. Magst du uns mal erzählen, wie für dich so eine perfekte Hai-Begegnung aussieht? Also du kannst wirklich alle Zutaten zusammenbasteln, wie du es dir wünschst und morgen ist der Tag, du musst jetzt nur sagen, was du gern hättest.
Puh, ja, du fängst auch nicht leicht an, oder? Ja, es gibt, glaube ich, viele verschiedene Situationen, die mir da einfallen würden. Nachdem ich ziemlich viele wahnsinnig schöne Blauhaie momentan gesehen habe, glaube ich, für mich perfekt gerade glasklares, warmes Wasser.
Also wir sind nicht mehr in Nordspanien?
Nicht so tief. Und weil ich sie einfach schon lange nicht mehr gesehen habe, würde dann ein wunderschönes Tigerhai-Weibchen auf mich zuschwimmen. Und wir ganz alleine sein oder nicht viele Leute um uns rum, eher mehr Tier um uns rum.
Und aber dann, du bist nicht ganz alleine?
Nee, wir sind nie ganz alleine.
Okay.
Ja, es wären coole Menschen, sind immer damit dabei. Also du willst eigentlich beim Haitauchen immer coole Leute um dich rum haben. Mhm. Aber die Situation dann so intensiv haben, dass eigentlich alles um dich rum nicht mehr wichtig ist und nur das Tier und du gerade auf so einer...
Und wenn du jetzt diesen Hai wie so eine Marionette steuern könntest und könntest genau dir aussuchen, wie der so drauf ist, wie ihr euch begegnet, was da passiert, was wäre dann da los, wenn die auf dich zukommt?
Im besten Fall ein Wiedererkennen, dass sich zwei Seelen, die sich im Wasser wohlfühlen, treffen und wir uns einfach ja ruhig gleiten, die Zeit haben, uns auszuchecken und ja auf einer Ebene miteinander interagieren können. Für Stunden im besten Fall.
Und was heißt interagieren? Ich finde, das wird immer so oft gesagt. Ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, wo fängt Interaktion an und was müsste es sein, damit du sagst, boah, das war mega?
Augenkontakt. Also wenn es ganz klar ist, das Tier kommt auf mich zu und wir schauen uns in die Augen und du merkst, da passiert was. Also du merkst, da ist irgendeine nicht in Worte fassbare Kommunikation und du merkst, wie das Tier dich gerade untersucht und herauszufinden versucht, was dieser komische Taucher jetzt ist, sei es jetzt beim Scuba-Tauchen oder beim Freitauchen. Im Normalfall haben, je nachdem, wo du tauchst, natürlich die Haie so ein komisches Alien im Wasser noch nicht gesehen und dann ist es erstmal so ein vorsichtiges Auskundschaften. Ist es jetzt für mich sicher, dass ich da hingehen kann? Kann ich mich da jetzt meine eigene Scheu als Tier überwinden, dass ich jetzt dieses Wesen, was da jetzt auch mal vor mich hingepflanzt wurde, irgendwie näher untersuchen kann? Und ja, einfach als Interaktion dann irgendwie so ein gemeinsames Gespräch ohne Worte, einfach Zeit unter Wasser, wo du merkst, okay, da passiert was. Und das Wesen versucht zu verstehen, was ich bin, ich versuche zu verstehen, was das Wesen ist und einfach eine ruhige, entspannte, harmonische Auskundschaften auf beiden Seiten.
Okay, also das heißt, du willst kein adrenalingeladenes, was war das jetzt gerade, sondern eher so ein neugierig, aber ganz sanftes Tigerhai-Weibchen?
Ja. Aha. Aber das ist auch, also ich meine, du bist im Ozean und da kann immer alles passieren. Wir hatten letztens einen total kleinen 40 Zentimeter Blauhai, der sich von irgendwas erschreckt hat und auch mal hat der große Augen gemacht. Ich habe mir gedacht, der kann doch gar keine großen Augen machen, aber der ist mit riesengroßen Augen auch mal weggespeedet und auch das ist irgendwo eine Interaktion, weil du in der Proximity, du bist nahe bei dem Tier und hast vielleicht jetzt nicht eine direkte Interaktion mit dem Tier, aber es hat auf was reagiert, was vielleicht bei dir im Wasser ist und dann, ja, so wie sich das Tier verhält, hat das natürlich dann auch immer eine Auswirkung auf dich.
Mhm. Okay, heißt Interaktion fängt schon an, wenn man irgendwie so sehr in den Bereich des anderen gerät, dass man so quasi so eine gemeinsame Realität teilt und Einfluss aufeinander hat.
Das hast du schön gesagt, ja.
Okay,
kann ich cool unterschreiben.
Sehr schön, dann lass uns doch jetzt mal voll in dieses Abenteuer Haitauchen einsteigen und das tun wir in der Kategorie Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Du bist ja an einem Ort sehr, 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 sehr viele Stunden mit Tigerhaien getaucht und zwar auf den Bahamas, an einem Ort, der Tiger Beach genannt wird. Und seit Jahren höre ich von diesem Ort Und irgendwie ist so ein geflügelter Begriff. Aber ich war selber noch nie da und ich habe nur so eine ganz diffuse Vorstellung. Man kennt so ein paar Bilder und so, was das für ein Ort ist. Kannst du uns mal mit auf die Bahamas nehmen, an den Tiger Beach und erklären, wo wir da sind und was diesen Ort so besonders macht?
Ja, Tiger Beach ist eigentlich, man fährt von der Insel raus, irgendwo ins Nirgendwo und dann ist man ziemlich flach zwischen, ja, manchmal 4 und 14 Meter Tiefe nur.
Aber das ist gar kein Strand.
Ja, unter Wasser hast du Strand.
Also
unter
ist eine Wasser Sandbank ist eher.
Eine Sandbank, es gibt ein paar Riffe, es gibt so ein bisschen, ja, kleine Seegraswiesen und auch einen Drop-off. Aber im Prinzip ist es eine sehr, sehr flache.
Drop-off heißt, es wird auf einmal ganz steil.
Ja, Es gibt den Mount Olympus.
Okay.
Da ist dann daneben eine Kante, wo es einfach tief runter geht, mehr als 60 Meter und dann dahinter, drunter, daneben kommt der Golfstrom.
Okay.
Aber so die Sandbank, das was eigentlich Tiger Beach ist, ist einfach, ja.
Das heißt, wenn man am Tiger Beach ist, dann ist man auf einem Boot weit von der Insel entfernt über einer Sandbank.
Quasi, ja.
Okay.
Relativ weit von der Insel. Es kommt auf das Boot drauf an. Wenn das Boot langsam ist, dann bist du schon so 8 Stunden entfernt. Wenn das Boot schneller fahren kann, dann kannst du da auch in 2 Stunden hindüsen.
Oh wow, okay, aber dann sieht man gar kein Land mehr, oder?
Nee, Land siehst du auf jeden Fall nicht mehr, nee.
Aha, Siehst du, das habe ich mir schon ganz anders vorgestellt. Und warum sollte man diese Reise auf sich nehmen?
Weil es einer der wenigen Orte ist, wo du damals auf eine richtig, und ja heute auch noch, aber auf eine richtig besondere Art und Weise große Tigerhai-Weibchen sehen kannst, die dort natürlicherweise hinmigrieren. Wir nehmen an, dass es damit zu tun hat, dass viele von denen in einem Stadium der Schwangerschaft sind und dass es so ein kleines Schutzgebiet für die ist, wo die sich so ein bisschen, ja, erholen können in der Zeit, bevor sie gebären.
Mhm.
Und deswegen siehst du dort viele Weibchen, die irgendwann mal bald weiterziehen, um ihre Babys zu gebären. Man sieht dort am Tiger Beach wirklich nur Weibchen. Wenn du rausgehst, da zu dem Drop-off zum Beispiel oder ein bisschen weiter weg, dann kannst du auch Männchen sehen. Aber am Tiger Beach ist es mir nicht bekannt, dass jemals ein Männchen wirklich so gefunden worden ist.
Crazy.
Also du musst schon ein bisschen außerhalb gehen.
Kannst du das erklären? Also gibt es da eine Theorie, warum die Männchen da nicht hinkommen?
Es gibt bei Haien gerne verschiedene Gebiete für Weibchen und Männchen. Also es ist nicht so, dass sich jede Haiart immer zusammen an einem Riff aufhält, wo dann immer Männchen und Weibchen da sind. Und das auch zeitlich teilweise getrennt ist. Und am Tiger Beach selber ist nicht so viel. Also das ist eher so ein Rückzugsort einfach.
Also sie kommen da auch nicht zum Fressen oder sonst was hin, sondern die chillen einfach?
Schon zum Fressen, aber auch ein bisschen selber auch geschützter zu sein, ist
okay.
Die Annahme.
Okay. Weißt du noch, als du zum allerersten Mal dahin gefahren bist, wie das war?
Ja, es ist crazy, weil du auf einem Boot fährst, das ziemlich groß ist, ziemlich laut ist und dann bist du irgendwie auf so einem flachen karibischen Meer, das manchmal super klar sein kann und manchmal kommt so ein grünes Monster durchgerauscht und dann wird alles undurchsichtig.
Was meinst du mit einem grünen Monster?
Wir haben die Tiden, wenn Ebbe und Flut sich gewechselt hat und dann ganz viel Sand aufgewirbelt worden ist vom Land quasi oder vom Tiger Beach und das dann rausgezogen ist, dann konntest du wirklich sehen, wie das schöne blaue Wasser auf einmal von so einer grünen Welle überschwemmt worden ist. Und dann wusstest du, okay, jetzt kannst du nichts mehr sehen. Wenn du jetzt reinhüpfst, dann hast du so 20 Zentimeter Sicht. Und es ist irgendwie so komisch, weil du es natürlich, du bist auf dem Ozean, das ist total genial, ist super warm und du glaubst jetzt eigentlich nicht, dass unten unter dir auf einmal in diesem flachen Wasser so große Haie sein können.
Mhm.
Und dann springst du rein und dann sind sie da.
Und erinnerst du dich auch noch daran, wie du das allererste Mal da reingesprungen bist? Also es muss doch ein super aufregender Moment gewesen sein.
Ja, bei mir ist es Vorfreude. Also ich bin ein bisschen high verrückt, seitdem ich klein bin. Von dem her habe ich mich immer riesig gefreut. Aber natürlich, wenn du weißt, okay, da kommt jetzt ein 3,5-4 Meter großer Tigerhai, dann vielleicht gleich unten vorbei, wenn du Glück hast, ist natürlich, dann pumpt das Herz schon nochmal. Und dann ist es einfach nur breathtaking. Also es ist atemberaubend, wenn du
Nimm uns mal mit. Du bist dann reingesprungen das erste Mal.
Ja, du springst rein. Du bist ziemlich überbleit, weil in dem flachen Wasser möchten wir nicht, dass du dich als, also es war Scuba-tauchend, dass du dich als Scuba-Taucher wie ein Scuba-Taucher bewegst, sondern du bist überbleit, um dann unten am Boden eigentlich einzuschlagen und dann dich gehend zu bewegen. Also du darfst dann rückwärts gehen mit den Flossen an den Füßen, um eben dich nicht oder so wenig wie möglich wie ein Beutetier zu verhalten. Also zum Beispiel eine Schildkröte, die so schräg durch das Wasser schwimmt, ist theoretisch ein Beutetier von einem Tigerhai. Und es gibt wenig Tiere im Wasser, die so vertikal hoch und runter gehen. Das heißt, es ist erstmal als Taucher ein bisschen weird, dass du viel Blei an hast, weil normal jeder gute Taucher sagt eigentlich, na, wir wollen nicht zu viel Blei haben. Und dann gehst du halt runter und dann kniest du dich unten auf den Sandboden und wartest einfach, was da vorbeischwimmt. Und dann kommt halt so ein majestätisches Tier an dir vorbei, das total ruhig und gechillt da auf dich zucruist. Dann ja, bist du erstmal sprachlos und fasziniert von dem, dass so ein großes, schönes Tier geräuschlos an dir vorbeigleitet und dich dann in die Augen schaut und dich einfach verfolgt und du genau merkst so, boah, hey, das guckt mich gerade voll an und ich guck's auch an und dann schwimmt es weiter und denkst dir, puh. Also der erste Tauchgang, der ist schon krass.
Hast du da, also man kann sich natürlich vorher total viele Gedanken drüber machen und wie sicher das ist und alles Mögliche, aber dann schwimmt auf einmal ein 3,5-4 Meter großer Tigerhai auf dich zu.
Manche sind auch kleiner.
Manche sind auch kleiner. Und wenn es ein 2 Meter Tigerhai ist, dann schwimmt ein riesiges Raubtier auf dich zu. Und in dem Moment frage ich mich, das kenne ich von Haitauchgängen, dann doch einen kurzen Moment, stimmt denn die Theorie eigentlich? Jetzt werden wir es in der Praxis herausfinden. Hoffentlich macht er jetzt keine Dummheiten. Ist das so ein Gedanke, den du da auch kennst?
Auf Taucher bezogen, ja. Hoffentlich macht der Tauchende keine Dummheiten.
Ach so.
Nee, ich habe davor schon viel mit anderen Haien interagiert und getaucht und mich auch mit deren Verhalten beschäftigt und mit diesen ganzen Mythen, dass Haie gefährlich sind und dass sie Menschenblut und Urin und den ganzen Zeugs, dass sie das anlockt. Deswegen habe ich da auch selbst Versuche gemacht, um das sicher zu sein, dass es nicht der Fall ist.
Was für Versuche hast du gemacht?
Also ein Taucher, der nach 7-8 Stunden unter Wasser nicht irgendwann mal in seinen Anzug gebieselt hat, wird dich wahrscheinlich angelogen haben. Oder ich kann das nicht. Wenn du auf dem Boot arbeitest oder generell viel barfuß läufst, dann hast du irgendwo immer eine Schürfwunde oder eine kleine Schnittverletzung. Also ich musste das auch ausprobieren, ob so Blut irgendwie von einem Hai, wenn das
also du hast dann
kommt,
deine Schürfwunde nochmal schnell aufgepiddelt, damit es ein bisschen blutet und dem Hai hingehalten, um zu gucken, ob er da jetzt Bock drauf hat.
Ja, manchmal springst du schon mit einer blutenden noch Wunde rein und wenn du ins Salzwasser gehst, dann weicht es halt auf und dann geht es los und dann siehst du da irgend so was Grünes, weil es dann grün unter Wasser, denkst du, hä, warum bin ich denn grün jetzt, was ist das? Und dann realisierst du irgendwie so, oh ja, warte mal, da war doch was mit der Farbtheorie unter Wasser. Und dann habe ich halt so ein bisschen gedrückt und das ist den Haien halt völlig wurscht. Also Menschenblut interessiert die nicht.
Ich weiß gar nicht, ob solche Menschenversuche überhaupt erlaubt sind, Anna.
Ja, es war ja ein Unfall quasi. Ist ja unter Wasser aufgegangen. Kann ich nicht
aber,
mehr.
Aber hat, also das, du kommst mir da so komplett angstbefreit vor. Und da kann ich irgendwie nicht so richtig mit relaten. Wenn ich da jetzt wäre, mich würden diese Haie schon sehr beschäftigen. Ich glaube gar nicht, dass ich der Situation überhaupt gewachsen wäre. Und dann noch, wenn ich irgendeine Wunde habe, wo ich sehe, die blutet jetzt gerade, selbst wenn ich weiß, ja, ich habe überall gelesen, die reagieren nicht auf Menschenblut, würde ich mich fragen, warum muss man das denn jetzt ausprobieren auch noch? Mal angenommen, das stimmt dann doch nicht so ganz, wäre die Tragweite der Konsequenzen ja schon groß.
Ja, vielleicht, ne? Also könnte man sagen. Aber der Unterschied ist vielleicht, dass ich, seitdem ich klein bin, von Haien fasziniert bin und war und viel gelesen habe, viel gesehen habe und das Glück hatte, auch einen Interaktionstauchkurs mit Haien zu machen und einfach zu sehen auch, wie die sich verhalten. Und ja, irgendwann ist es auch die Logik. Also ich meine, wenn wir in das Beuteschema von Haien reinpassen würden, dann könnten nicht Millionen von Menschen jeden Tag an den Stränden im Wasser sein. Also wir sind ja das leichteste gefundene Fressen für die Tiere. Und wir bewegen uns an den Küstengebieten in mehreren Hauptjagdgebieten von vielen großen Haiarten sogar. Und selbst da passiert so gut wie gar nichts. Und ich meine, es ist sicher leichter, einen Menschen, der badend im Wasser ist, zu fressen, als eine krass agile Robbe, die super schnell und wendig schwimmen kann, oder einen Thunfisch, der absolute Kanonenkugel-Eigenschaften hat, ab einer gewissen Größe und einfach stromlinienförmig durchs Wasser sprintet, und wir so als so Landlebewesen irgendwie eher ein bisschen unkoordiniert im Wasser sind. Also, nee, ich glaube, es ist dann einfach die Neugierde, dass du das halt gesehen hast, dass es Blut keinen Effekt hat, aber irgendwie, keine Ahnung, musst du es dann auch mal austesten, ob das wirklich stimmt, und mit jeder Haiart, mit der du im Wasser bist, weil du wirst ja auch nichts Falsches erzählen.
Okay.
Maybe.
Du hast dann angefangen, dort zu arbeiten, und zwar gleich in einer ziemlich verantwortungsvollen Position. Du hast eines dieser Schiffe, die dort operieren, geleitet. Ich weiß nicht, wie hieß das? Cruise Director oder?
Ja, Cruise Director. Fancy name.
Ja. Was ist die Aufgabe von einem Cruise Director? Was hast du da gemacht?
Also im unfancy name bist du der Depp vom Dienst, weil du die ganze Zeit arbeitest, weil du für alles verantwortlich bist. Das heißt, du bist für die Gäste verantwortlich, du bist für einen Teil der Crew verantwortlich, dass die Operation läuft, dass das koordiniert wird, was die Crew machen muss, dass koordiniert wird, wohin wir fahren, was wir an dem Tag machen, dass die Tauchgänge geplant werden, dass du in Absprache mit dem Captain sagst, okay, hey, das Wetter schaut so und so aus, die Tide ist so und so, können wir dorthin fahren? Und dann sagt er ja, und dann sagt er nee, heute nicht, dann musst du dir was anderes überlegen. Und dann ist es auf solchen Booten halt in einer gewissen Weise eine über Wasser eine Bespaßung von den Gästen, wo wir Glück hatten auf unserem Boot, dass wir auch Vorträge halten durften, konnten, in unserer Freizeit im Endeffekt auf dem Boot. Also auf dem Boot hat man nicht wirklich Freizeit, weil man arbeitet halt die ganze Zeit. Unsere Freizeit war unter Wasser im Endeffekt. Aber als Cruise Director kannst du normalerweise eventuell nur über Wasser verantwortlich sein. Aber ich war verantwortlich auch fürs Haitauchen, weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt die Einzige war, die sich wirklich damit ausgekannt hat. Und dann war es halt gefühlt drei Jobs in einem. Über Wasser, unter Wasser. Und unter Wasser ist immer besser, weil dann bist du mit den Tieren im Wasser, dann möchtest du dort eigentlich gar nicht mehr weg.
Ja, und wenn du so viel Verantwortung trägst und am Ende dir die Frage gestellt wird, wie konnte irgendwas schiefgehen, dann wirst du dir ja wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie kann ich das hier alles sicher gestalten, sei es an Bord, sei es im Wasser mit den Haien. Und ich frage mich, welche Dinge haben dich da ganz besonders beschäftigt, wo du gesagt hast, boah, da muss ich echt aufpassen oder das müssen wir gut hinkriegen, das macht mir die größten Sorgen.
Ein Teil ist sicher ein brennendes Boot, also über Wasser, weil wenn dein Boot zu brennen anfängt, dann bist du da in so einem Heizkessel gefangen, wo, obwohl so viel Wasser um dich rum ist, das wahrscheinlich nicht so gut ausgeht. Das heißt, Fire Drills und solche Sachen zu machen, ist richtig wichtig. Und taucherisch gesehen ist es natürlich so eine Sache. Wir sind mit einem großen, langsamen Boot unterwegs. Wir sind auf einer Inselgruppe, wo jetzt die medizinische Versorgung vielleicht nicht so gut ausgestattet ist, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Und wenn wir mit unserem Boot fahren, dann sind wir da auch 8 Stunden erstmal unterwegs. Das heißt, jeder Unfall, der in irgendeiner Art und Weise passiert, und das kann einfach bei einem bisschen schaukelnden Boot jemand sein, der die Treppe runterrutscht und sich da ein Sprunggelenk bricht oder einen Finger verstaucht oder solche Sachen, bis hin zu taucherisch gesehen der bekannte Kopfstoß an die Tauchleiter, der irgendwie so immer so dieses meeresbedingte Unfallszenario ist. Und gar nicht so das Tauchen mit den Haien, weil ich einfach weiß, statistisch gesehen ist ein Unfall mit Haien sehr, sehr gering. Ist aber auch natürlich Worst-Case-Szenario, weil ich ja mit den Haien tauche, weil ich sie unglaublich faszinierend finde und weil es coole Lebewesen sind, die warum auch immer uns in ihrem Lebensraum akzeptieren, obwohl sie richtig große Raubtiere sind teilweise. Das heißt, das ist schon ein Gedanke, der bei mir sehr im Vordergrund stand und auch immer noch steht, ist, wenn ich jetzt hier mit Leuten ins Wasser gehe, die vielleicht noch nicht oft mit Haien getaucht sind und die kommen jetzt auf mein Boot und wollen dann mit Tigerhaien tauchen, dann muss ich sicherstellen, dass der Tauchgang mit diesen Raubtieren, und es sind immer noch Raubtiere, und das ist manchmal am Tiger Beach irgendwie leicht zu vergessen, dass es ja Raubtiere sind, die, wenn was schief gehen würde, dich auch wirklich stark verletzen können, weil sie einfach so entspannt und ruhig durch diesen Tiger Beach cruisen. Das heißt, für mich dann der größte Aspekt, ich muss so tauchen, dass egal was für einen Gast ich auf dem Boot habe, dieser Gast eine coole, lebensverändernde Erfahrung hat, diese Tiere nah sehen zu können und verstehen kann, dass die einfach ja, super schützenswerte Tiere sind und intelligent und smart, aber wenn was passiert, dann geht's mir nicht gut oder geht's vielleicht einem Gast nicht gut, aber am Ende sind dann die Haie wieder die ein Problem davon kriegen, weil natürlich sonst wieder dann der Hai das Monster ist. Das heißt, das war natürlich auf der Art und Weise der größte Faktor, dass wir so tauchen, dass die Menschen verstehen, was wir hier machen, warum wir das machen, warum es wichtig ist, dass wir vielleicht auch als Touristen jetzt an diesem Ort sind, weil dadurch dieser Ort Geld einbringt und geschützt ist, aber gleichzeitig, was passiert, wenn jetzt ein Unfall passiert und dann vielleicht das Haitauchen dort zu gefährlich eingestuft wird und dann kein Geld mehr von uns dort einfließt, von den Touristen, die sich das anschauen möchten und dann
das Meeresschutzgebiet vielleicht verschwindet und die Haie nicht mehr geschützt sind. Mhm. Ja. Um dort sicher tauchen zu können, hast du mir gesagt, muss man den Tauchplatz managen. Und dass das ganz unterschiedlich aussehen kann und diese ganze Stimmung an dem Platz sich damit komplett verändert. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären. Wie managt man einen Tauchplatz und wie kann das gut oder schlecht aussehen?
Ja, vor allem, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass du ein richtig tiefgehendes, langes Briefing machst mit deinen Tauchenden, die aufs Boot kommen, weil wir zwar eigentlich so eine Marke setzen, dass du ein gewisses Tauchlevel haben solltest und so viele Tauchgänge haben solltest und dich quasi eigentlich blind mit deinem Equipment auskennen solltest und dich da beim Tauchen wohlfühlst, aber du kriegst immer wieder Tauchende, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder einfach schon lange nicht mehr getaucht sind. Das heißt, du willst eigentlich am Anfang schon mal ein richtig gutes Briefing haben, wo ganz klar gemanagt wird, was kann man machen, was darf man machen, was soll man nicht machen und was machen wir, wenn irgendwas passiert. Sei es, dass das grüne Monster reinrollt und die Sicht auf einmal so schlecht wird, dass wir nichts mehr sehen oder dass das Boot sich dreht oder dass ein Unfall passiert oder sonstiges. Und dann ja, möchtest du immer in Kommunikation sein mit deinen Tauchenden. Das heißt, wir machen einen Checkdive ohne Haie, wo wir sicherstellen, dass die Leute, die mit uns im Wasser sind, uns hören, wenn wir irgendwelche Signale geben. Und wir hauen da auf den Tank drauf und machen so ein Ding, Ding, Ding unter Wasser und mit einer Kopfhaube auf dem Kopf oder mit einer großen Kamera vor dir ist es manchmal für Tauchende nicht so leicht, das zu hören. Und dann wird halt ja erstmal ein Check gemacht, um zu sehen, können die sich mit dem vielen Blei unter Wasser überhaupt bewegen, können die rückwärts laufen und darauf eingehen, dass sie jetzt nicht mehr Taucher sind, sondern komische rückwärts laufende Menschen und hören die auf die Bewegungen, können die sich gut umschauen. Und wenn das dann passt und dann Haie kommen, dann ja, hast du, je nachdem wie du mit denen tauchst, wir hatten meistens so eine V-Formation, dass ich 4 Leute auf der einen V-Seite hatte und 4 Leute auf der anderen und ich immer deren Augen sehen konnte, die meine Augen sehen konnten und ich aber auch ihren Rücken sehen konnte. Und dann haben wir quasi in einem großen Buddy-Team als Gruppe getaucht. Das heißt, die linke Seite hat auf den Rücken von der rechten Seite geachtet und vice versa. Und ich habe auf alles geachtet und gehofft, dass manche von denen, sollte ich was übersehen, auch auf mich achten. Und dann ja, hast du Tigerhaie um dich rum und ein paar Ammenhaie vielleicht, Zitronenhaie und ganz viele Riffhaie und die kleineren Haie, die ignorierst du dann so ein bisschen, weil es geht eher um die Tigerhaie, die da sind. Wenn du Bullenhaie da hast, dann willst du die Bullenhaie auch im Blick haben, aber die kreisen meistens ein bisschen weiter um dich rum und kommen dann nur vielleicht so langsam ein bisschen näher. Aber je nachdem, wie viele Tigerhaie du da hast, dann willst du zu jeder Zeit wissen, wo jeder Tigerhai ist. Und dann bist du halt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann bist du eigentlich den ganzen Tauchplatz rundum Übersicht in deinem Kopf. dann bist du halt, ja, je nachdem, wie lange du unten bist, also es waren auch schon mal 140 Minuten, bist du halt immer 100% am Schauen. Und während du weißt, hinter mir kommt gleich einer, musst du noch schauen, dass deine Gruppe vorne den sieht, der hinter ihnen ist. Und also es kann ziemlich krass sein und du darfst halt nicht unaufmerksam sein, weil Haie sind Raubtiere und wenn was passiert, kann es blöd enden. Aber Haie sind auch super neugierig und die wollen auch nicht unbedingt gleich gesehen werden, weil sie erstmal wissen müssen, hey, kann ich da überhaupt hin? Oder ist dieses komische Tier, was sich jetzt nicht wie ein Raubtier verhält, aber auch vielleicht nicht wie ein Beutetier, überhaupt safe für mich, dass ich mich da annähern kann? Das heißt, die wissen auch, wo wir hinschauen. Sie wissen, dass ich gerade nach vorne schaue und vielleicht nicht nach hinten. Und dann kommen die von hinten, um sicher zu sein, dass sie halt ein bisschen mehr Zeit haben, dich auszuchecken.
Einen kleinen Vorteil einfach haben.
Ja, genau. Ja, und einfach auch sicher sind, weil ich könnte mich auch umdrehen und den jetzt ein Stück rausbeißen, wissen die ja nicht. Ja.
Werbung.
Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfürdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen. Und trotzdem hast du mir erzählt, dass sozusagen dieser Tauchplatz ganz unterschiedlich gemanagt wird. Ja. Da reicht es manchmal, wenn eine Person wechselt und auf einmal ist es ein komplett anderes Szenario.
Ja, war für mich super interessant zu sehen, als ich einen Wechsel von 2 von meinen Guides gesehen habe. Die eine war super entspannt, hat da so im Flow mit den Tigerhaien interagiert, hatte den Tauchplatz im Griff, alle waren ruhig, die Tigerhaie waren gelassen und ruhig und sind super entspannt so ihre Kreise gezogen in diesem V. Und dann war Wechsel von den Dive Guides und dann kam ein anderer Dive Guide rein, der war so ein bisschen hibbelig und hatte so, ich wusste, dass er Angst hatte im Nachhinein. Aber du hast gemerkt, wie sich auch einmal die Stimmung unter Wasser komplett gedreht hat. Nicht bei den Tauchenden, die haben das, glaube ich, am Anfang vielleicht nicht so mitgekriegt, aber ich habe es von leicht oben gesehen, wie auf einmal alle Tigerhaie, die genau die gleichen Tigerhaie, die da waren, eine Minute vorher super entspannt, auf einmal alle ein bisschen selber unruhig geworden sind, sich anders bewegt haben, anders an die Taucher rangegangen sind. Und das, ja, macht natürlich dann auch einen Unterschied, wie sich das Verhalten dann verändert, wenn jetzt vielleicht ein Taucher so einen Impact auf die Tiere hat, der eigentlich der Guide unter Wasser ist, der den Überblick behalten soll. Und wenn ja so ein Guide natürlich dann auch in sich vielleicht nicht ganz ruhig ist und dann vielleicht Sachen übersieht, dann ja probiert es so ein Tier halt dann natürlich auch aus, weil es dann näher kommt. Und so kann Management am Tauchplatz halt ja auch die Stimmung allein schon verändern. Ob du das vielleicht mitkriegst oder nicht als Guide selber, ist die Frage. Aber ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass auch manchmal einfach was an einem Tigerhai passiert, der jetzt einfach mal super gestresst ist und der auch von einer Minute auf die andere voll anders reagiert, als er gerade war, weil ihn irgendwie ein Saugfisch im Auge rumgestochert hat. Also da verändern sich halt auch viele Sachen und du musst halt dynamisch irgendwie ja auf jede neue Situation eingehen und nicht drauf verlassen, dass der Tauchplatz einfach so bleibt, wie er gerade vor einer Minute war.
Wie viele Tauchgänge hast du denn dann da tatsächlich mit Haien gemacht? Also ich höre das immer so, es waren wohl super, super viele, aber ich habe gar keine Vorstellung, wie viele Jahre warst du da, wie viele Tauchgänge waren das, wie viele Stunden unter Wasser. Ich weiß nicht, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Schwierig in Tauchgängen, weil ich zugeben muss, ich habe irgendwann aufgehört, mein Logbuch zu führen, weil das war einfach, I don't know, ich bin jeden Tag unter Wasser, von in der Früh um 9 bis am Abend um 5. Also es waren schon oftmals 7-8 Stunden mit einer kurzen Pause, wo der Tank gewechselt wurde oder halt Mittagspause. Und ich war da 4 Jahre on and off. Also es waren schon tausende Stunden, weil wir auch in 7 Nächten, also 7 Nächte Trips, 10 Nächte Trips oder 14 Nächte Trips hatten und wir ja einfach immer, wann es ging, draußen waren und natürlich dann getaucht haben. Und am Anfang war es auch so, dass ich dann oftmals jeden Tauchgang mitmachen musste, weil ich noch nicht genügend Leute hatte, die das alleine machen konnten. Weil du kannst ja nicht, nur weil du jetzt ein Tauchguide bist, einfach sagen, okay, hier, ich schmeiß dich mal zu 7 Tigerhaien rein und gebe dir auch noch 8 Gäste mit, sondern da gehört halt auch noch ja ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu und aber auch viel Wissen und viel Verantwortung, die du einfach hast. Dementsprechend habe ich einfach teilweise jeden Tauchgang einfach mitgemacht. Dementsprechend Nummer kann ich dir nicht sagen, aber viele Stunden. Sodass ich teilweise aus dem Wasser kam und dann oben am Boot gemerkt habe, so die Luft fühlt sich falsch an. Unter Wasser ist normal, oben am Boot ist es falsch.
Crazy. Warum hast du nach 4 Jahren aufgehört, dort zu arbeiten?
Viele Gründe. Ein Grund war, dass ich meinen Master endlich anfangen wollte. Unter Wasser wäre ich wahrscheinlich für immer geblieben, hätte ich das gekonnt. Aber über Wasser hat es einen Trend angenommen, den, glaube ich, viele Leute in der High-Industrie mittlerweile kennen, der in eine falsche Richtung gegangen ist, wo es viel mehr noch auf dieses Attraktionstauchen geht, wo es viel mehr ums Trips verkaufen, Geld verdienen, egal wer hin möchte, kann hin, geht. Und ja, ich das irgendwann auf der einen Seite für mich nicht mehr verantworten konnte, auch dass es zwar natürlich so das Genialste ist, wenn ich unter Wasser so viel Zeit mit diesen Tieren verbringen kann, aber den Impact, den ich da im Endeffekt habe, der ist doch sehr gering, weil ich vielleicht einmal im Trip mit 16 Leuten, denen da das Bild von diesen Tieren ändern kann, weil wir hatten auch Leute, die wussten zum Beispiel nicht, dass menschliches Blut kein Problem ist für Haie und dass Haie eigentlich super wichtig sind fürs Ökosystem. Und das haben wir zwar in den Vorträgen hingekriegt, dass sie den Blick geändert haben und gemerkt haben, oh krass, das sind ja super wichtige Tiere und die sind intelligent und es sind aber halt immer nur 16 Leute, die da hinkommen und das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht und der Traum war eigentlich so eine Mischung aus High-Forschung, die langfristig Sinn macht und was dazu bewirkt, dass wir für die nächsten, je nachdem wie lange Menschen noch auf dem Planeten sind, aber Millionen von Jahren diese Haie noch im Meer haben und einen größeren Impact haben als jetzt auf so einem touristischen Tauchboot aus Spaß zu tauchen. Also ich meine, es ist immer Spaß zu tauchen, aber es hat nicht so die Nachhaltigkeit, die was bewirken kann dann, sondern ja eher so kurzfristig.
Also du wolltest einfach irgendwie auch mehr Impact damit haben und
ja,
den Haien noch mehr irgendwie zum Schutz verhelfen.
Ja.
Ja. Lass uns doch mal in die nächste Kategorie springen, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Du hast ja gerade schon gesagt, dein Logbuch hast du irgendwann aufgehört zu führen. Da müssen wir jetzt wohl mal ein bisschen nachhelfen. Und mir geht es da darum, wirklich zu kapieren, wer du bist, wie du tickst, wie du überhaupt zu der Person geworden bist, die du jetzt bist und so. Ich habe letztens so eine schöne Frage aufgeschnappt. Wer bist du, wenn du nicht über deinen Beruf reden darfst?
Okay. jemand, der sich über kleine Sachen riesig freuen kann und das im besten Fall mit allen teilen möchte.
Okay. Und wie ist die junge Anna, die in den Bergen geboren ist, am Ende zum Haitauchen gekommen? Also wo bist du genau aufgewachsen?
Zwischen Rosenheim und München.
Okay.
In Bayern.
In Bayern. Weit, weit weg von den nächsten Haien.
Ja, nein, ich habe gehört, also ich habe vor Jahren mal gesehen, dass in Bayern auch fossile Haie gefunden werden.
Ach, Fossilien wollen die auch?
Ja, ja.
Eine Interaktion mit ein paar Haifossilien.
Ja. Nee, gab's da auch mal.
Ja.
Ja, meine Eltern haben eigentlich den Fehler gemacht, dass sie mir so ein Was-ist-was-Kinder-Hai-Lexikon geschenkt haben.
Okay.
In der ersten Klasse.
Haben sie das später nochmal bereut?
Ja, meine Mama hat das ziemlich bereut, ja. Also, weil ich dann so als kleiner Stöpsel gesagt habe, ich will mit Haien schwimmen. Da wusste ich noch nicht, dass man mit denen auch tauchen und freitauchen kann. Und die haben nur so gesagt, ja, ja, sie wächst da raus. Und es hat auch ewig gedauert, muss man sagen, weil in meiner Familie taucht keiner. Ich hatte keine Freunde, die tauchen. Und ich hatte auch ganz ehrlich gesagt das Geld nicht, weil tauchen ist jetzt auch nicht so das Billigste.
Günstigste, ja. Ja.
Und ich habe dann gedacht, ich gehe in die Medizin. Ich wollte schnibbeln.
Chirurgin, okay.
Ich wollte in die Chirurgie, ja. Und wollte aber, ich habe so gemerkt, ich muss erstmal aus dieser heilen Gymnasialbubble, aus dieser heilen Gymnasialwelt raus und möchte erstmal eine Ausbildung machen. Ich wollte irgendwas machen, wo ich mit meinen Händen arbeiten kann, wo ich ja selber Geld verdienen kann, aber vor allem dieses irgendwas Praktisches machen kann. Und dann habe ich einen Rettungsdienst gefunden und habe Rettungsassistentenausbildung gemacht. Hab dann gearbeitet im Rettungsdienst, also bin auf dem Rettungswagen gefahren und hatte dann aber genügend Geld, um mir einen Trip zu leisten auf die Bahamas, wo ich mit Haien tauchen und interagieren konnte. Und dann war es vorbei. Dann war okay, Medizin ist cool, aber ich will keine 80, 90 Stunden Wochen in einem OP stehen. Und dann studiere ich doch lieber Biologie.
Dann kannst du 24/7 durchgehend arbeiten.
Genau, ja. Im Endeffekt. Aber zumindest unter Wasser ist es keine Arbeit. Das ist ja Heilung für die Seele.
Okay.
Unter Wasser.
Sehr cool. Und du hast dann Biologie studiert und deinen Master in Verhaltensbiologie gemacht? Oder wie?
Ja, ich habe erst einen Bachelor in Biologie gemacht in Innsbruck, in Österreich, in den Bergen. und dann habe ich erstmal eine Pause gebraucht. Und bin auf dem Schiff gelandet und dann bin ich da ein bisschen stecken geblieben.
4 Jahre und dann hast du deinen Master gemacht.
Und dann habe ich meinen Master gemacht, ja, in Verhaltensbiologie.
Verhaltensbiologie.
Ja, Ethologie.
Was genau ist das, Verhaltensbiologie?
Es ist eine Form der Biologie, wo es darum geht, das Verhalten von Tieren zu verstehen und zu beschreiben und dadurch auch ja, das Tier an sich und das Gefüge zu verstehen.
Kannst du mal am Beispiel von Haien so eine klassische verhaltensbiologische Herangehensweise an die Spezies beschreiben?
Eine klassische?
Also sowas, was so, wie würdest du als Verhaltensbiologin auf Haie blicken?
Ja, es kommt immer drauf auf deine Fragestellung drauf an. Aber zum Beispiel, warum junge Haie an dem Ort sind, dann die Küste rauf wandern und wenn sie alt sind, an einen anderen Ort gehen. Also so Migrationsrouten von erwachsen werdenden Haien zum Beispiel. Oder wie verhält sich das mit dem Paarungsverhalten? Was ist da ausschlaggebend? Weil wir haben ja gesagt, am Tiger Beach sind es alles Weibchen. Wo treffen sich dann die Weibchen und die Männchen? Wie paaren sie sich? Warum paaren sie sich nur da? Es gibt ganz, ganz viele Fragen, die das Verhalten mit der ganzen Biologie eben verknüpfen. Ohne dass du das Verhalten nicht verstehst, ist es super schwierig, irgendwelche Aussagen auch zu treffen, finde ich. Und das ist aber super schwierig natürlich, weil ich den Hai jetzt nicht fragen kann, hey, warum jagst du jetzt hier oder warum paarst du dich mit dem Tier? Oder
welche Verhaltensform von Haien würdest du super gerne erforschen? Mal angenommen, ich könnte dir jetzt die Forschungsgelder für egal was geben.
Wie Haie untereinander kommunizieren, abseits von der Körpersprache. Manchmal hast du Situationen, da verstehe ich nicht, was das Tier gerade gemacht hat oder wie das Tier jetzt auf eine lange Distanz scheinbar kommuniziert hat, ohne dass wir es irgendwie messen können, ohne dass wir es irgendwie mitkriegen. Und man hört jetzt so für gewisse Arten vielleicht, dass da irgendwelche Klickgeräusche irgendwie vielleicht doch ein Geräusch sind, das Haie machen, aber so wirklich wissen, wie Haie kommunizieren und ob sie irgendwie anders kommunizieren als nur mit Körpersprache oder wenn sie sich sehen, das ist schwierig herauszufinden, wenn du mit dem Tier nicht reden kannst.
Mhm.
Also das wäre cool, zu wissen, ob da noch irgendwie was anderes ist, weil die sind so lange schon da, so gut entwickelt, so krass an den Lebensraum angepasst, dass es irgendwie komisch wäre, wenn sie nicht noch auch irgendeine Art und Weise der Kommunikation haben. Mhm. Und wir wissen, dass mittlerweile verschiedene Haiarten auch ein Sozialgefüge haben. und dass manche Weißspitzen-Riffhaie gerne mit der Freundesgruppe, also ich nenne es jetzt mal Freundesgruppe, das ist auch so ein Problembegriff vielleicht, aber mit einer Gruppe von Tieren lieber und öfter zusammen abhängen am Boden als jetzt mit anderen. Mhm. Und dass es eben auch ein Hierarchiegefüge gibt und ein Sozialgefüge auch bei Haien, aber es ist noch schwieriger, das bei denen herauszufinden, als vielleicht bei anderen Arten oder bei Säugetieren.
Mhm. Und ich finde, das klingt ja mega spannend. Also ich glaube, das klingt für mich nach der coolsten Richtung in der Biologie, irgendwie Tiere, für die man sich begeistern kann, so tief zu erforschen, dass man irgendwie herausfindet, wie die ticken, warum sie sich so und so verhalten. Und umso überraschter war ich, als das bei dir so ein bisschen rausklang, dass es gar nicht so den besten Stand hat unter deinen biologischen Wissenschaftskolleginnen und Kolleginnen.
Ja, das stimmt.
Warum?
Weil es früher, als es angefangen hat, sehr, sehr viel auf Anekdoten beruht hat und dass man die Tiere sehr vermenschlicht hat. Also hat man gesagt, ja, der Fuchs ist hinterhältig oder so hinterhältig wie ein Fuchs. Und dabei ist der Fuchs nicht hinterhältig. Also es ist ein menschliches Attribut, das wir dem Fuchs einfach irgendwie gegeben haben, weil er vielleicht das Hühnchen jetzt aus dem Stall gejagt hat. Oder wir sagen auch zu den Haien, ah, der schleicht sich gemein von hinten an, weil er dich gleich fressen will. Aber das wissen wir ja gar nicht. Oder wussten wir gar nicht. Und dieses anekdotische Erzählen von Verhalten oder wie sich Tiere verhalten, hat die Verhaltensforschung sehr in Verruf gebracht am Anfang oder früher, weil du das natürlich auch nicht objektiv dann beschreiben kannst. Und es ist sehr, sehr schwierig gewesen und es ist immer noch teilweise schwierig, wirklich hundertprozentig sicher zu sein, ob das Verhalten, das ich jetzt gerade als Mensch mir so erklärt habe, wirklich stimmt. Und mittlerweile gibt es viele, viele neuere Methoden, mit denen du auch objektiven Verhalten dann nachvollziehbar machen kannst und es nicht mehr so auf anekdotisch der hinterhältige Fuchs geht. Aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen schwieriger messbar jetzt vielleicht als jetzt in der Genetik, wo ich einfach sage, okay, das ist jetzt das Gen und ich weiß ganz sicher, das ist das Gen. Und Verhalten ist halt einfach auch schwieriger zu greifen. Und aber dementsprechend auch viel, also ich finde sehr, sehr faszinierend, das zu versuchen zu verstehen. Und dann ist es ja immer noch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise unsere Interpretation davon. Und auch wenn es vielleicht immer dem gleichen Pattern folgt, kann es ja auch sein, dass der trotzdem falsch interpretiert worden ist.
Weil wir können ja nicht anders, also der Vorwurf steht ja scheinbar im Raum, das zu sehr zu vermenschlichen irgendwie, das Tier. Aber wir können ja als Menschen nur durch die menschliche Brille auf etwas gucken. Und ich weiß nicht, ich bin ja überhaupt kein Wissenschaftler, aber ich finde es fast schade, wenn das irgendwie zu krass in Verruf gerät, weil, also wir Menschen, wir können ja, wie es eben magte, nur durch unsere Brille draufschauen und eigentlich löst doch das auch nochmal eine ganz besondere Faszination aus und selbst wenn es nicht hundertprozentig akkurat ist, ist es ja vielleicht so metaphorisch gedacht, trotzdem kommt man dem Tier und dem Verhalten, was an den Tag legt, deutlich näher, wenn man sagt, ja, diese Weißspitzenhaie haben da eine Freundesgruppe, mit der sie lieber chillen, auch wenn das jetzt vermenschlicht ist, weil man jetzt nicht genau weiß, ob die wirklich Freundschaften mit anderen Haien haben, aber ey, wenn die lieber Zeit mit denen verbringen als mit anderen, weiß ich gar nicht, ob das so ein Problembegriff ist. Also
ich denke, das Problem ist eher, dass du Sachen, die du wissenschaftlich belegen kannst, natürlich auch wiederholen musst. Und wenn ich einen Versuch mache oder wenn ich versuche, ein Verhalten zu interpretieren und ich das nicht zeigen kann, dass es immer das gleiche Verhalten ist und das quasi schon in die eine standardisierbare Richtung geht, dann ist es zwar cool, das zu erklären und das Tier vielleicht jemandem nahe zu bringen, aber ich kann es nicht wissenschaftlich wirklich belegen. Hm. Also ich denke, das ist somit das Problem davon.
Mhm. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass es jetzt total vermenschlichend wird, möchte ich mit dir trotzdem nochmal über so ein paar High-Situationen, Bekanntschaften sprechen, bei denen du einfach ein besonderes Verhalten von Haien beobachten konntest. Entweder einfach nur als außenstehende Zeugin oder auch als beteiligte Person. wie zum Beispiel bei dieser einen Geschichte mit dem Ammenhai, an die ich immer wieder denken musste, die du mir vor letztes Jahr, glaube ich, mal erzählt hast.
Alright. Ja, das ist auch eine Begegnung, die nicht wirklich erklärbar ist, als aus einer wissenschaftlichen Perspektive, vielleicht aus einer taucherischen Perspektive, dass wir unter Wasser einfach alle ein bisschen verrückt werden. Aber es wurde von oben beobachtet, von dem her war es nicht nur meine eigene Einbildung. Wir hatten einen Ammenhai und ja, um sie ein bisschen einfach identifizieren zu können, haben halt ja, Tiere, mit denen du interagierst, kriegen alle irgendwann einen Namen. Und wir hatten einen kleinen Ammenhai, ein Weibchen, das heißt Cinnamon. Die war richtig cool. Die hat sich vor coole Taucher gelegt, also vor Leute, die wir auch als Guides cool fanden. Also sie hat sich nicht vor jeden hingelegt. Und die hat sich dann so vor einen Taucher gestellt und hat dann den Kopf so gehoben und hat dich dann so angeguckt und so, ja, was willst du denn jetzt von mir?
Fast wie so ein Hündchen.
Ja. Und dann hast du halt runtergeguckt und so, ja, hallo? Und dann hat sie dich so irgendwie so ein bisschen angefangen so anzustupsen. Und dann hast du halt das gemacht, was du als Taucher unter Wasser nicht machst, sondern hast sie halt gekrault am Kopf. Ja, weil sie halt zu dir kam. Und weil sie das irgendwie gefühlt eingefordert hat. Und ja, ich rede immer in meinem Kopf gern mit den Tieren, mit denen ich im Wasser bin. Und wir kannten die da schon ziemlich lange und die kam dann immer her und saß sehr lange Zeit bei uns. Und als der Trip sich dann dem Ende genähert hat und wir den Platz jetzt verlassen haben, war ich die Letzte im Wasser und habe ich so gesagt, okay, Cinnamon, I need to go now, ich muss jetzt gehen. Und habe halt irgendwie so gefühlt innerlich mich verabschiedet und gewunken. Und auf einmal schwimmt die rauf und stellt sich vertikal vor mich hin und hält sich mit ihren Flossen an mir fest. Und ich stehe dann so da und denke so, oh, hi, okay. Ich habe das gar nicht gecheckt, was da jetzt abgeht, dass jetzt ein Ammenhai sich an mir festhält und mich irgendwie gefühlt umarmt. Und ich habe nur hochgeguckt und Emmy war oben an einem Boot und ich so, ich weiß nicht, okay, sorry Cinnamon, but I need to go. Und dann bin ich langsam rückwärts gegangen und die wollte einfach nicht loslassen. Die wollte einfach nicht, ja, die ist einfach mitgekommen und hing mir dann irgendwie auf der Schulter im Gesicht. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, keine Ahnung, ich muss jetzt ein bisschen helfen, ich muss sie jetzt festhalten und habe sie halt am Kopf ein bisschen gekrault. Emmy, glaube ich, hat von oben einen Herzinfarkt gekriegt, weil es so aussah, als wäre mein Arm in ihrem Maul.
Wie groß ist Cinnamon? Nur, dass man eine grobe Vorstellung hat.
1,10 Meter, 1,20 Meter, sowas.
Okay.
Ja. Mhm. Und ich nur so, die lässt nicht von mir los, habe so nach oben gedeutet und so, sie will nicht weg. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey Cinnamon, I need to go. My guests are waiting for me. Also das war eine Situation, die kann ich mir nicht erklären.
Und sie ist dann irgendwann weggeschwommen?
Sie ist mir bis zur Downline gefolgt und ist dann auch ein bisschen mit hoch. Und ich habe halt dann immer so, ja, I'm coming back. Ich komme zurück. Und wenn nicht jetzt andere Leute, denen ich vertraue, das gesehen hätten, dann hätte ich gedacht, das habe ich mir eingebildet. Weil warum sollte mich denn ein Ammenhai
umarmen?
Oder hat sie mich überhaupt umarmt? Weiß ich nicht, aber es hat sich so angefühlt. Und ja. Es hat sich so angefühlt, als wollte sie mich nicht gehen lassen.
Da hört man raus, in der Zeit, in der du da warst, hast du ganz, ganz viele Tiere kennengelernt, auch wiedererkannt und eine Beziehung zu denen aufgebaut. Zumindest von dir zu denen, dass du sie eingeordnet hast, manche lieber, weniger gern mochtest, in deinem Kopf mit ihnen gesprochen hast.
Ich finde auch, das hilft.
Gibt es noch?
Mache ich auch mit
Menschen. Gibt es noch so einen Hai, der unbedingt in dieser Folge erwähnt werden sollte, weil du eine ganz besondere Beziehung zu ihm hattest?
Ja, es gibt viele Haie. Xana war einer, die mich ziemlich berührt hat, weil die von sich aus, also ich saß am Boden und habe mich nicht bewegt, war alleine im Wasser, meine Gäste waren alle schon weg. Ich saß am Boden und habe einfach die Szenerie bewundert und geschaut, welche Haie auf mich zukommen. Dann kam Xana, ist ein damals 3,5 Meter großes Tigerhai-Weibchen gewesen. Die kam so auf mich zu, geschwommen. Und dann denkst du immer so, okay, jetzt 4 Meter vor dir dreht sie wahrscheinlich ab. Und hat sie nicht gemacht. Und dann schwimmt sie weiter auf mich zu. Und dann waren es 3 Meter. Und dann denke ich mir, okay, jetzt dreht sie bald um. ist immer noch straight auf mich zugekommen. Und dann war sie irgendwann auf 2 Meter und auf 1 Meter und ich denke mir so, okay, aber jetzt dreht sie gleich um. Und dann ist sie einfach immer langsamer geworden und ist ganz, ganz langsam quasi in mich reingeschwommen. Und ich habe nur so meine Hände noch vor mir, vor der Brust irgendwie hochgenommen und habe sie so im Knien, also ich saß ja auf dem Boden, habe sie so an mir vorbeigeleitet. Und dieser Moment, wo sie so in Zeitlupe an mir vorbeiging, aus ihrem Antrieb, der hat so lang gedauert unter Wasser. Oder ich kann es nicht beschreiben, was da in mir vorging. Aber ab dem Moment hatten wir irgendwie eine andere Interaktion. Und wenn sie ein Jahr später wiedergekommen ist, dann hat sie sich auch bei mir ganz anders verhalten als mit anderen Tauchern. Und ich weiß, es ist schwierig, aber wir haben auch mal komplett Anzüge getauscht und Equipment getauscht und haben quasi versucht zu
dich zu simulieren.
Genau, das ist es nur mein Equipment oder ist es nur. Aber die hat immer auf mich anders reagiert als auf andere Taucher, auch wenn wir versucht haben, sie auszutricksen. Und auch wenn ja sie eben eigentlich weg war und sich dann erstmal wieder an diese komische Situation, an diesem Tiger Beach, was ja eigentlich irgendwie so eine Zirkusshow fast ist, irgendwie dran gewöhnen musste, die kam immer völlig ungehemmt straight auf mich zu und ja, als wäre sie nie weg gewesen. Und ich habe ein Geschenk von ihr bekommen, einen Zahn.
Dann, erzähl mal.
Nee, die hat einfach einen Zahn verloren, den ich, warum auch immer, gefunden habe, einen Tag später, als ich diese Interaktion mit ihr hatte und so ein Andenken an sie.
Aber woher weißt du, dass der Zahn von ihr ist?
Weil ich gesehen habe, wie er ihr ausgefallen ist.
Ach so.
Ja, und ich war aber oben auf dem Dive Deck und hatte irgendwie 18 Leute im Wasser, die dann auch einmal alle ganz hektisch nach diesem Zahn gesucht haben. Ich so, ja cool, bis ich jetzt da im Wasser die Ablösung bin, ist der schon weg. Dann bin ich aber ins Wasser, die Downline runter und das Boot hatte so geschwungen und ich gehe so runter und auf einmal liegt da, also schimmert da sowas Weißes unten am Boden, was so ganz grell ist und ich denke so, wuh. Und ich gehe so runter und die ganzen anderen Leute waren so 10 Meter entfernt und ich drop wirklich direkt auf diesen Zahn und der war halt frisch, das war ihre, das war ganz eindeutig.
Und jetzt hängt er um deinen Hals?
Jetzt hängt er um meinen Hals, ja.
Eines von mindestens 2 ultra coolen Schmuckstücken, die du trägst, was ich nämlich auch sehr beeindruckend finde, ist der eine Ring um deinen Finger.
Einer.
Du weißt, was ich nicht meine, oder?
Ja. Ja, das ist eigentlich ein selbstgemachter Ring aus einem Haken, den ich einem Bullenhai-Weibchen rausgeholt habe.
Ein Angelhaken?
Ein Angelhaken, ja. Ein kleiner Angelhaken. Weil wir haben Bullenhai auch gehabt am Tiger Beach, die ab und zu aufgetaucht sind und dann am Tauchplatz so weitere Kreise gezogen haben. Die haben sich meistens nie so in den Tauchplatz reingetraut. Es ist nicht empfehlenswert, vielleicht einem Raubtier mit bloßen Händen ein Seil abzuschneiden oder einen Haken abzuschneiden, weil du natürlich nie weißt, wie dieses Tier reagiert. Und das Haie verspüren auch Schmerzen und ich weiß nicht, ob das Tier mich überhaupt ranlässt. Aber es ist natürlich sowas, was, wenn du siehst, dass irgendwo ein Haken blöd sitzt und Bahamas ist ein Shark Sanctuary, aber die Tiere migrieren auch und legen weite Wege zurück und nur weil es ein Sanctuary heißt auch nicht, dass Leute nicht nach Haien angeln oder angeln und dann aus Versehen einen Hai am Haken haben. Und wir haben eine kleine Riffhaie gehabt, wo ein Haken dann an der Brustflosse dranhängt, wo ein Gewicht dran ist. Und du hast so gemerkt, der hängt einfach schon schief, weil der so klein war, dass dieses kleine Stückchen Blei ihn einfach von der Balance her halt beeinträchtigt hat. Und dann versuchst du natürlich irgendwie an das Tier ranzukommen. Und auch wenn du vielleicht den Haken nicht kriegst, weil du das Tier auch nicht festhalten kannst und dann einfach irgendwie so das Ding abschneiden kannst, versuchst du halt trotzdem zumindest, wenn du einen Haken nicht rauskriegst, dieses Blei zumindest rauszumachen. Und ich habe so einen Bullenhai eben gesehen, der um uns so Kreise gezogen hat. Und da hatte ich Glück, dass ich mit coolen Dive-Guide-Kollegen im Wasser war, die Taucher im Griff hatten. Und ich habe so gesehen, wie so ein Bullenhai-Weibchen so Kreise gezogen hat. Und dann habe ich gesehen, dass da so eine Angelschnur einfach auf dem Maul rausgeht. Und habe mir gedacht, kann ich die irgendwie wegmachen? Und das hat ein bisschen gedauert und im Endeffekt habe ich es geschafft, dass ich die Angelschnur im richtigen Moment, im richtigen Winkel mir nehmen konnte und dann mit so einem koordinierten Ruck diesen Haken rausziehen konnte. Und das Krasse war, dass an dem Haken dann noch so ein 15 cm großes Blei dran hing, was so in der Fischform war. Mhm. Und das Bullenhai-Weibchen dann so ein den Kopf so geschüttelt hat und dann dieses Blei noch hinter dem Haken ausgespuckt hat. Und dann habe ich mir gedacht, cool, was für eine bessere Verwertung von diesem Haken ist es, mir daraus einen Ring zu machen.
Sehr cool. Und jetzt hast du ihn einfach, ist ja so rund gebogen und nicht mehr ganz so spitz und scharf und passt perfekt als Ring an deinen Finger.
Genau, ich habe den fiesen Widerhaken, habe ich.
Du hast das selber gemacht?
Auf dem Boot mit einem Heißluftföhn, auf Deutsch Heißluftföhn, ja. Heißluftföhn und so einer alten großen Schraube und einer Zange haben wir den
sau cool
heiß gemacht und gebogen. Ja, deswegen ist er auch nicht ganz rund, aber er passt an meinen Finger, der ist auch nicht ganz rund.
Ja, perfekt.
Du weißt Geschichten von
mir, Alter. Schau an. Du hast ja schon erzählt, dass du früher als Rettungssanitäterin gearbeitet hast. Nee, sorry, ich wusste, dass ich es falsch sagen würde. Wie? Als was? Als
Assistentin, weil du die Assistentin vom Notarzt bist, auch wenn der Rettungssanitäter irgendwie viel wichtiger klingt als der Rettungsassistent.
Okay, also Rettungsassistentin ist natürlich, Entschuldigung.
Alles gut, aber da gibt's jetzt auch nicht mehr wirklich.
Da merkt man ja, du warst schon immer eine taffe Person, die in Situationen, wo viele andere gar nicht mehr wissen, wie sie mit umgehen sollen, irgendwie, die du gesucht hast, dem gewappnet warst. Und trotzdem frage ich mich, wie hat dich das Tauchen mit den Haien, die Arbeit mit den Haien, wie hat dich das verändert?
Für mich ist es Heilung für die Seele. Mir geht's besser, wenn ich mit Haien unter Wasser bin.
Wie sieht diese Heilung für die Seele aus? Das klingt so toll, aber kriege ich es noch nicht so richtig zu Ende verstanden. Wie heilt dich das, einem Hai zu begegnen? Kannst du das noch genauer beschreiben?
Fiese Fragen stellst du. Mich hat es körperlich auch geheilt. Ich hatte ziemlich viele Schmerzen für eine ziemlich lange Zeit und unter Wasser waren die einfach weg, weil ich mit Haien interagiert habe.
Und hatte das mit den Haien oder mit dem Unterwassersein zu tun?
Oh, mit den Haien. Tauchen also, allein macht keinen Unterschied.
Ach krass.
Ich glaube, es ist einfach diese Mischung aus dieser Faszination, dass du überhaupt die Chance hast, unter Wasser so lange sein zu dürfen und dann mit so einem Tier im Wasser einfach interagieren zu können, dass du musst komplett da sein. Also da, du kannst nicht mehr an dein Mittagessen denken oder dass jetzt du noch deine Steuern bezahlen musst oder dass sich jetzt gerade der Kerl oder die Dame oder das Ding total aufgeregt hat, sondern du musst einfach zu 100% in dem Moment jetzt sein und deine komplette Aufmerksamkeit auf deine Umgebung lenken und dann eben auf das Tier, was gerade vor dir ist. Ja, es ist einfach so ein perfekt angepasstes Lebewesen in einem Lebensraum, wo wir eigentlich nicht lebensfähig sind. Und ich glaube, so diese Mischung ist einfach das, was dich halt total befreien kann. Und vor allem diese Interaktion dann, wenn du merkst, hey, ich kann jetzt da auf eine gewisse Art und Weise mit diesem Tier vielleicht intuitiv interagieren und kommunizieren im besten Fall.
Okay. Im Vorgespräch hast du was gesagt, was mich total überrascht hat. Und zwar hast du am Ende gesagt, irgendwann will ich auch mal Haiforscherin werden. Also das hast du heute zu mir gesagt. Und ich denke so, hä? Wer, wenn nicht du, ist denn eine Haiforscherin? Was fehlt denn noch?
Also ich habe das große Glück, dass ich mittlerweile nicht mehr auf einem Liverboard arbeite, sondern mit gleichgesinnten, coolen Leuten an der Haiforschung arbeite, hier in der Nähe von Deutschland. Aber es ist irgendwie so, ich glaube, es dauert ziemlich lange, bis man sich vielleicht Haiforscher nennen kann, wirklich. Oder dass man irgendwas Krasses dafür getan hat, dass junge Kinder und nächste Generationen die Tiere eben auf eine ganz andere Art und Weise noch sehen können, als wir gerade vielleicht drauf zusteuern. Ich finde es schwierig. In der Wissenschaft läuft es halt auf Publikationen aus. Und ich habe vielleicht schon in Sachen mitgeholfen und bei Sachen mitgeforscht und jetzt hier auch unterstützend geholfen. Aber ich habe halt noch nichts publiziert für die Haie. Und es sind gerade so ein paar Sachen in der Pipeline, die aber eins ist mit Haien, eins ist mit Hummeln und eins ist mit Halfbeaks. Also
muss mit H anfangen.
Vielleicht, ja. Ja. Hummeln sind auch richtig coole Tiere, ja. Insekten, sorry.
Okay, also das heißt, du wünschst dir, dass du auch federführend noch was publizieren kannst zu Haien?
Nee, ich glaube, ich kann mich Haiforscherin nennen, wenn ich herausgefunden habe, wie Haie über lange Strecken kommunizieren und ich dann auch mit ihnen kommunizieren kann.
Okay. Da hast du einen hohen Anspruch an dich selbst. Ich würde dich jetzt schon als Haiforscherin bezeichnen, wenn ich gucke, wie oft du aus Wasser rausfährst, Bruffs ausschmeißt, dabei bist, wenn Haie getaggt werden und so weiter und so fort. Also wenn nur noch die Person, die im Paper als erstes dasteht, echter Haiforscher oder echte Haiforscherin wäre, dann hätten wir sehr, sehr wenige davon.
Stimmt auch wieder, ja.
Wir gehen jetzt nochmal zusammen an den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Wir haben jetzt über das Haitauchen gesprochen und du hast so viele fantastische Geschichten und Momente erzählt, aber wenn du so viele tausende Stunden mit Haien unter Wasser warst, frage ich mich, ob es da auch Situationen gab, in denen es nicht gut gelaufen ist. Entweder für die Menschen, für die Tiere, keine Ahnung, wo du jetzt so sagen würdest, so pff, also echt, das will ich nicht nochmal erleben müssen.
Für mich waren die eher immer nur mit Menschen betreffend, dann wenn dann unter Wasser auch, weil man leider auch manchmal Leute hat, die unter Wasser ganz weirde Sachen machen oder sich falsch verhalten.
Zum Beispiel?
Wenn Leute denken, es ist eine gute Idee, sich mit Fischblut einzuschmieren und dann ins Wasser zu hüpfen mit Haien. Also allein die Idee, wie man als Taucher auf die Idee kommt, in einem Gebiet, wo es ganz viele Zitronenhaie, Riffhaie, Bullenhaie, Tigerhaie, vielleicht auch sogar ein Hammerhai gibt, auf die Idee kommt, dass ich jetzt, wenn ich als nächste Person ins Wasser gehe, schnell noch altes Fischblut nehme, meinen Anzug damit einschmiere und dann denke, es ist eine gute Idee, ins Wasser zu gehen. Und ich hatte Glück, ich habe das so gesehen nicht mitgekriegt, weil ich unter Wasser gerade eine Gruppe geleitet habe und die wäre quasi reingesprungen zu meiner Gruppe und im Endeffekt, wenn sie nicht von einem von meinen Dive Guides an der Dive-Plattform abgehalten wurde, reinzuspringen, dann wäre die reingesprungen, dann wären alle Haie auf sie losgeschwommen, hätten vielleicht sogar in sie reingebissen, weil sie auf einmal nach Fischblut gerochen hätte und dann wäre ich wahrscheinlich dazwischen gegangen und dann wäre sie wahrscheinlich gestorben und ich wahrscheinlich auch gestorben und ich hätte nicht gewusst, warum. Also es gibt einfach irgendwie Situationen, wo Leute auch Sachen probieren oder meinen, sie müssen jetzt auf einem Zitronenhai reiten oder einen Hai an der Flosse ziehen. Also das sind so die Situationen, wo ich mir eher denke, da ist was passiert, was ich jetzt mal nicht nochmal hätte gerne erleben möchten.
Wo irgendwie auch von den Menschen so jeglicher Respekt gegenüber diesem Raubtier auch verloren geht, wo total überreizt wird, dass sie uns in ihren Lebensraum lassen. Ja. Und man sich begegnen kann, sondern die dann noch irgendwie.
Ja. Und ich meine, klar, wenn, also ich hatte auch eine Situation, wo ein Tigerhai-Weibchen sehr, sehr interessiert war an einem Crewmitglied, der es einfach nicht aufgepasst hat, weil er eine große Kamera hatte und sehr unerfahren war mit den Tieren und die hinten den Tank ausgecheckt hat und sich dann aufgestellt hat und den Tank einfach auschecken wollte und er nur gemerkt hat, da hinter ihm ist was und er hat einfach so die Hand einfach nach hinten genommen und ich habe das gesehen und wir können ja nicht schnell schwimmen unter Wasser, aber wir haben so eine Monkey-Jump-Technik, wo wir doch ziemlich schnell unter Wasser, laufen können. Mhm. Und ich sehe, wie sie ihm hinten an den Tank geht und ich hau auf meinen Tank, dass ich ein Geräusch mache, er hört's nicht, ich fang an zu sprinten und sehe dann im Sprinten, wie sie sich eben aufstellt und er so mit der Hand so in Zeitlupe nach oben geht, um sie wegzudrücken und ich sehe aber nur, dass das Maul offen ist und ich so, nein! Und er schiebt so halt nach oben und ich sehe nur, wie die Hand so, ne? Und es ist nichts passiert und ich war dann auch gleich da und hab sie dann weggedrückt. Und ich glaube, der hat es am Anfang gar nicht gecheckt, aber sein Herz hat gewumpert, weil ich ihn halt fast umgerannt habe und sie halt weggedrückt habe. Und dann war so ein bisschen Aufregung und dann kam noch ein zweiter Tigerhai und die sind so um uns rum und ich habe sie immer weggeleitet und ich so, bist du okay? Und er so, ja, was ist los? Und ich so, deine Hand! Also es gibt schon Situationen, wo du einfach merkst, Leute vielleicht vergessen auch, dass wir gerade mit Raubtieren im Wasser sind und wenn was passiert, dann ist halt mit so einem Tier auch einfach, die haben gute Zähne, die haben viel Kraft und ihre Zähne sind auch darauf ausgelegt, dass sie von großen Walkadavern einfach so einen richtig großen Happen rausbeißen können oder einen Schildkrötenpanzer auch zerknacken können. Also
ja, das sollte man um jeden Preis vermeiden. Ja. Tatsächlich ist es ja auch so, und das ist jetzt etwas, was mir hier nochmal ins Bewusstsein gerufen wurde zum Start dieser Expedition. Da wurde das so aufgeteilt, die Männer sind in eine Gruppe gegangen, die Frauen in eine Gruppe, und da wurde nochmal angesprochen, hey, wir befinden uns hier in einem Setting, in der Tauchindustrie, wo es leider sehr häufig dazu kommt, dass sich Frauen extrem unwohl fühlen, angegangen werden, schlecht behandelt werden, sexistisch behandelt werden. Da wurde extrem für sensibilisiert, dass das hier auf gar keinen Fall passieren darf und wie man sich zu verhalten hat und all sowas, wo ich eigentlich so gedacht hätte, ey, sollte eigentlich Common Sense sein. Aber gerade in der Tauchindustrie, und das habe ich auch schon in anderen Folgen mit anderen Podcast-Gästen hören müssen, ist es so, dass man in einem Setting ist, wo sich Frauen nicht unbedingt immer sicher fühlen können. Und ja, da wollte ich mal einfach mal deine Perspektive hören, weil du ja wirklich viel Zeit in genau diesem Setting verbracht hast. Und ich mich frage, ob du das auch erlebst.
Ja, uns ist es wichtig, in unseren Gruppen mit den Expeditionsteilnehmenden, die wir mitnehmen, das einmal anzusprechen, weil es leider noch immer gang und gäbe ist. Und wir ja die Motivation dahinter haben, einfach ein positives Vorbild zu sein und das auch irgendwie einfach auf eine andere Art und Weise voranzubringen. Mhm. Und ja, ich glaube, ich habe das Glück, dass meine innere und äußere Ausstrahlung und meine Erfahrung im Rettungsdienst vielleicht auch mich da vor vielen Sachen auch bewahrt hat. Aber ich habe auch als Tauchlehrerin oder als Cruise Director auf dem Boot Sprüche zu hören bekommen, die einfach nicht in Ordnung sind, die unter der Gürtellinie sind. Auch einen ehemaligen Gast, der sich zu einem halben Stalker entwickelt hat. Und sogar auch einen Crew-Kollegen von mir, der deutlich zu aufdringlich wurde, um es vielleicht nett auszudrücken. Wo du dann ja jemanden in der Nacht aus seiner Kabine, aus deinem Bett rausschmeißen musst, weil der mitten in der Nacht versucht, in dein Bett zu klettern. Also es ist leider immer noch gang und gäbe. Und ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Art entwickelt, damit umzugehen. Aber es ist halt auch irgendwo bisschen traurig, dass du
das ist sehr,
eine
sehr
Art
traurig
entwickeln musst, um damit ja umzugehen. Ja.
Ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, das ist für sich alleine ein Übergriff, der sowas von bescheuert ist, sich für dich richtig, richtig schlimm angefühlt haben muss. Aber man kann dann ja nicht, wenn man auf so einem Boot ist, einfach sagen, ey, mir wird das hier zu doof, ich bin jetzt weg. Sondern man ist dann halt da zusammen. Und genau das macht es, glaube ich, nochmal zu einem, verschärft das Ganze nochmal extrem. Hm. Ja. Hast du das Gefühl, das hat sich im Laufe der Jahre, in denen du das beobachten kannst, verändert? Oder kommt es einfach nur darauf an, in welcher Nische man ist und hat vielleicht das Glück, in der Bubble zu sein, wo das Problem nicht ganz so stark ist?
Ja, ich glaube, das ist der Grund. Es hat sich jetzt verändert, weil ich in einem anderen Bereich arbeite.
Ja.
Aber das existiert immer noch.
Und wenn ich jetzt an die Hörerschaft denke, die sich das anhört, dann weiß ich, dass da viele junge Frauen dabei sind, die richtig begeistert vom Meer sind, die, wenn sie dir zugehört haben, vielleicht entscheiden, ey, ich will auch dazugehören und auch mit den Haien tauchen.
Aber ich will auch mit Haien schwimmen.
Genau, genau. Und ich frage mich, ob man sich um die Sorgen machen muss. Scheinbar ja. Und ich frage mich, ob du irgendeinen Tipp hast, wo du sagst, ey, das und das und das solltest du beachten. Vielleicht auch einen Tipp hast für Männer, die sich dieses Problems überhaupt nicht bewusst sind, selbst aber die Auslöser von dem Ganzen sind und sich vielleicht selbst gar nicht für diejenigen halten, um die es hier geht, aber voll verchecken, dass sie genau über Grenzen gehen oder sowas. Hast du da irgendeine Botschaft? Ich weiß, es ist eine schwere Frage. Aber
ich glaube, es ist super schwierig, weil leider, glaube ich, kommst du dem in unserer Gesellschaft nicht aus. Und ich glaube, wir setzen auch auf der einen Seite irgendwo an einem falschen Punkt an, weil mir wurde auch als Kind, als kleines Mädel erzählt, dass ich jetzt nicht alleine heimgehen darf, weil es könnte ja was passieren. Aber vielen Jungs wird sowas nicht gesagt. Es wird immer nur mit den, oder es wird häufig nur mit den Mädchen geredet. Ich denke, man müsste mal vielleicht von der anderen Seite ansetzen und mal mit den Jungs und mit den Männern reden und das auch irgendwie ein breiteres Thema machen, weil die Frau kann da normalerweise nichts dafür, wenn der Mann sowas macht. Das heißt, warum muss ich mit der Frau reden, dass sie ihr Verhalten verändert? Ich denke, es ist ein Thema, das in so einem Podcast nicht wirklich geklärt werden kann. Und ich kann auch nicht wirklich einen Tipp geben. Ich kann nur sagen, dass es immer gut ist, sich mit coolen Leuten in der Gruppe zu tun und dir anzuschauen, mit welchen Leuten du arbeiten möchtest. Und ich habe das definitiv damals viel zu lang zugelassen, dass das eigentlich deutlichst unter der Gürtellinie war und ich halt gedacht habe, cool, ich will aber jetzt mit diesen Tigerhain tauchen und das ist meine einzige Chance, da zu sein. Und wenn ich jetzt was krass sage, dann ist mein Crewmitglied, auf das ich dummerweise gerade auch noch angewiesen bin, vielleicht dann weg und dann kann ich das nicht mehr machen. Also vielleicht ist mein einziger Tipp, früher aufzustehen und sowas nicht so lange durchzusitzen.
Und gibt es irgendeine Möglichkeit, die Bubble zu identifizieren, in der du es jetzt bemerkst, dass es da besser ist? Also kann man das irgendwie im Voraus scannen, erahnen, irgendwie sich sicher, dass man sich sicherer fühlt? Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine?
Das ist super schwierig, weil das passiert einfach auch viel zu nah an dir dran. Oder ich meine, es passiert ja auch in Familien, wo du eigentlich denkst, da bin ich safe. Ich glaube, es macht definitiv Sinn, darüber viel offener zu reden und das auch viel mehr ein Thema zu machen und das mit jeder Altersgruppe, ob Mann oder Frau, das durchzusprechen. Aber wie man so eine Bubble identifizieren kann, ich weiß nicht, vielleicht zu Organisationen gehen, die das wirklich vorleben und da ein positives Beispiel sein möchten. Aber das kannst du halt auf einem Liverboard auch nicht vorhersagen, ob da jetzt deine Crew cool ist oder die Gäste, die jetzt auf das Boot kommen, immer cool sind. Vielleicht immer mit Freunden gehen und nicht in einer Situation sein, wo du mit einem fremden Crewmitglied in einem Zimmer schlafen musst. I don't know.
Ja, und also ich finde
auch auf beide Seiten. Also es ist ja jetzt nicht gesagt, dass nur Männer immer die Bösen sind. Es können ja auch Frauen die Bösen sein. Es ist halt schwierig. Aber ich glaube, du musst innerlich es schaffen, dich zu festigen.
Ja, und ich, also was ich gerade von dir noch wirklich sehr, was sehr in mir nachklingt, ist so dieses, ey, warum soll ich jetzt den Frauen einen Tipp geben? Die sind ja einfach, eigentlich müsste man wirklich mit den Verursachern sprechen. Ich erlebe das in so vielen Bereichen, wo wir Menschen diskriminierend sind und es oft selbst gar nicht checken und denken, hey, ich bin ja kein sowieso, aber, ne, so dieser Klassiker.
Und sind ja auch viele nicht. Das sind ja nie alle und ich habe auch viele coole Männer auf meinem Boot gehabt, mit denen war es die absolut größte Freude, im Wasser zu sein und auch dann danach noch zu reden und die Interaktionen zu besprechen. Also es sind ja immer nur ein paar wenige, die aber halt dann leider im blödsten Fall einen tiefgreifenden emotionalen oder körperlichen Schaden verursachen.
Genau, und deswegen finde ich es ein super Hinweis, einfach zu sagen, hey, das ist ein Thema, womit sich die Männer zu beschäftigen haben auch. Und ich weiß nicht, ich habe da jetzt Lust, irgendwie ein Buch zu lesen, um das wirklich nochmal in Perspektive zu setzen. Da werde ich mal gucken. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich jetzt nicht direkt irgendeinen Buchtipp vor Augen. Ich werd was raussuchen und es in die Shownotes stecken. Für alle, die da jetzt auch sagen, you know what, finde ich spannend und auch wichtig, sich als Mann damit auseinanderzusetzen oder als Frau, wie auch immer. Ich werd irgendeinen Buchtipp mal raussuchen, mal recherchieren und da reinstecken, damit irgendwie man da auch noch weitergehen kann. Wir haben jetzt ja hier einige Leute sitzen, die sehr, sehr aufmerksam zugehört haben. Und ich habe mich gefragt, ob ihr, jetzt wo wir hier gerade mit Anna sitzen, irgendwelche Fragen habt, die ihr gerne an Anna stellen würdet.
Oder an Chris.
Oder an Chris. Dann könntet ihr das jetzt tun.
Ich bin noch gedanklich ein bisschen bei Tiger Beach. Es würde mich total interessieren, wie die Locals, die dort wohnen, diesen Hai-Tourismus finden. Ob die da mit einbezogen werden oder auch gerade Fischer, die ja häufig nicht so begeistert sind, wenn Tiere geschützt werden, die ihren Fang wegfangen oder wegessen, ja, dann auch noch geschützt sind und da vielleicht ja auch nicht so ein Stück von dem Tourismuskuchen abhaben können, wie es vielleicht schön wäre.
Ja, ist unterschiedlich. Auf den Bahamas ist es so, dass viele selber gar nicht schwimmen können, überraschenderweise, auch wenn sie neben dem Ozean leben. Es gibt so ein paar Dive Guides, die sind von den Bahamas und die arbeiten da auch viel mit jungen Leuten zusammen und bringen den Schwimmen bei, bringen denen was über die Haie bei und versuchen das so auszuweiten auch. Aber die Grundemotion, die ich von den Locals her gespürt habe, ist so, was, ihr taucht mit Haien und sind die nicht gefährlich? Und das ist ja total verrückt. Und viele wissen auch gar nicht so direkt, dass es ein Haischutzgebiet ist. Ja, viele haben einfach wirklich Angst vor Haien. Und wir hatten es, ich war 2018, ist ein Walkadaver angespült worden vor einer Insel. Und da haben die lokalen Organisationen versucht, den rauszuziehen, weil der ziemlich flach dann reingedrückt worden ist von den Wellen. Und der war dann so auf 5 Meter Tiefe. Dann sind halt Tigerhaie gekommen und haben gemacht, was Tigerhaie machen und haben halt an diesem Walkadaver gefressen, was ja eigentlich so der normale Kreislauf ist. Und 2 Tage später haben wir dann erfahren, dass die dort knapp 20 Tigerhaie getötet haben, weil die halt Angst hatten. Und ich habe Bilder gesehen von den Tigerhaien, die dann ja tot unten auf 5 Metern lagen. Und das ist halt so diese Diskrepanz irgendwie, dass du denkst, hey, es ist doch ein Haischutzgebiet, aber die Bevölkerung hat Angst vor den Tieren und weiß es vielleicht gar nicht mal. Also es ist so, manche ja, manche nein. Und der Tourismus an sich, auch wenn sie es nicht wissen, die komplett Bahamas profitiert davon. Also es sind über 90 Millionen Dollar, die jedes Jahr in die Bahamas kommen vom Haitourismus. Also ohne den wäre Bahamas sicher kein Haischutzgebiet.
Weitere Fragen?
Erstmal ganz, ganz lieben Dank, Anna, dass wir so einen tiefen Eindruck in dein Leben und deine Persönlichkeit bekommen durften. Mich würde interessieren, nachdem wir auch schon so lange über die Abgründe gesprochen haben, nach den tollen Vorgeschichten, die uns alle so beeindruckt haben, über deine Vergangenheit, über die Gegenwart, vielleicht auch so ein bisschen die Zukunftsperspektive und so ein bisschen nicht nur von dir, sondern ja der ganzen Haiforschung, vielleicht auch der Umwelteinflüsse. Das muss auch gar nichts, ich hoffe auch gar nichts Negatives sein, sondern vielleicht auch was Schönes, Positives, was Erhellendes, ja, in der heutigen Zeit vielleicht schöne Perspektiven uns einen aufzeigen würde.
Ja, danke erstmal. es ist schon ziemlich tragisch, wie sehr wir die Haie dezimieren und dezimiert haben und was wir mit den Tieren machen. Und trotzdem gibt es immer mal wieder ja, so einen Glimpse, der die Hoffnung gibt, weil du merkst, okay, da ist was geschützt worden und die Population erholt sich. Und man hat auch früher mal gedacht von den weißen Haien, die sind vielleicht bald nicht mehr da. Und dann hat man nochmal eine Population gefunden, über die man nichts wusste. Ich denke, das Wunderbare am Ozean an sich ist, dass wir so gut wie gar nichts wissen im Endeffekt und schon gar nicht, wie tief es runtergeht. Und wir wissen zwar natürlich schon richtig viel, aber es ist so ein komplexes System und so ein weitreichendes System und auch in den Tiefen für uns halt auch super, super schwierig zu erforschen, dass ich zumindest noch die Hoffnung habe, dass die Haie nicht im 6. Massenaussterben zugrunde liegen, weil ja, sich immer wieder Populationen erholen, auch wenn sie einen langsamen Fortpflanzungsrhythmus haben. Und gerade eben, wenn man mit coolen Leuten zusammenarbeitet und die Möglichkeit hat, aktiv auch was beitragen zu können, dann, wenn es mehr Leute machen und auch die Forscher sind gerne oft mal so ellbogenmäßig unterwegs und sagen, das ist aber mein Bereich und das ist mein Bereich. Und wenn es aber mehrere Forscher und das ist irgendwie gerade so, vielleicht auch in unserer Bubble so das Thema, dass wir ein Miteinander als Kollektiv machen und jeden mit einbeziehen können, der ja da was beitragen zu kann. Und wenn das eben auch in der Forschung einen Impact dann hat, denke ich schon, dass wir die Kurve kriegen, weil wir müssen sie kriegen. Ne?
Ja, das denke ich auch. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank für eure Fragen. Und wir springen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut?
Ebbe oder Flut?
Du verziehst schon das Gesicht.
I don't know. Du hast so überraschende Fragen für mich. Jetzt weiß ich nicht, was du mir darstellst.
Wird easy.
Easy.
Kontrolle oder go with the flow?
Das ist nicht easy, es kommt auf die Situation an. Also ich wing gern viele Sachen, also vielleicht go with the flow.
Du was? Du wingst?
Ja. Yeah. I like winging things.
Das musst du mir übersetzen.
Im Rettungsdienst wirst du in eine Situation reingeschmissen, die kannst du nicht kontrollieren, weil du weißt nie, was kommt. Und beim Haitauchen wirst du auch in Situationen reingeschmissen, da musst du einfach situationsgemäß reagieren. Deswegen, auch wenn du keinen Plan hast, machst du es halt dann.
Go with the flow. Mir kam es so vor, als hättest du einen ziemlich genauen Plan und versuchst möglichst viel Kontrolle zu haben, um in einer unübersichtlichen Situation bestmöglich aufgestellt zu sein.
Definitiv auch. Deswegen.
Aber ist klar, aber man kann es nicht. Man kann nie da ankommen, dass man komplette Kontrolle hat. Ja, deswegen doch keine leichte Frage. Nee, gibst du.
I told you.
Forschungsausfahrt oder andere Menschen zu den Haien bringen?
Alter, yo. die Kombination aus beiden.
Einmal rausgewunden, na gut.
Einmal rausgewunden, okay.
100 Tauchgänge mit einem Hai oder ein Tauchgang mit 100 Haien?
mit einem.
Vorsichtig oder risikobereit?
Definitionssache. Weil wenn du mit meiner Mama redest, dann ist das, was ich mache, wahrscheinlich sehr risikobereit. Aber ich glaube.
Und wer findet das vorsichtig, was du machst? Okay, ich denke damit.
Ja, hier. Der Jäger.
Die sind doch bezahlt. Okay.
Nee, ich will es ja langfristig machen.
Ja.
Und ich will auch, dass Menschen es langfristig machen können. Ja. Das heißt, es ist so ein kalkuliertes Risiko, wo die Sicherheit der Haie immer im Hintergrund steht. Mhm. Also vielleicht dann vorsichtig.
Okay.
Im Risiko.
Tigerhai oder Blauhai?
Tigerhai.
Der größte Irrtum über Haie ist, dass
sie kaltblütige Killer sind.
Was ich jedem Menschen, der gerade zuhört, mitgeben möchte, ist:
Komm tauchen mit den Haien.
Dein größter Erfolg ist, dass
ich die Chance habe, mit Haien zu tauchen und Haie zu erforschen und was da tun kann, dass viele Menschen das für viele Jahre hoffentlich machen können.
Und den konntest du erreichen, indem?
Ich meinen langwierigen Weg nicht aufgegeben habe und gesagt habe, okay, ich komme da trotzdem hin und ich kann das machen.
Wie viele Jahre sollte man einrechnen, wenn man da hinkommen möchte?
Ja, wenn du aus den Bergen kommst und keine Verbindung hast, vielleicht mehrere. Also es hilft immer sicher, coole Kontakte zu haben und da früh anzufangen. Aber auch wenn es 10 Jahre dauert, wenn das dein Traum ist und du das wirklich machen möchtest, dann ist es eigentlich völlig egal, wie lange das dauert.
Hm. Letzte Frage, ist gerade schon so ein bisschen angeklungen. In 5 Jahren werde ich?
In 5 Jahren werde ich immer noch genauso viel Freude an dem haben, was ich tue.
Sehr schön. Liebe Anna, ich hatte ganz große Freude dran, heute mit dir über die Haie zu sprechen. Wenn ich hier in die Gesichter schaue, dann habe ich das Gefühl, ich war nicht der Einzige.
Ich
freue mich in der nächsten Woche mit allen, die hier sind, noch weitere solche Erlebnisse sammeln zu können. Wir tauchen zusammen ab. Wir erfahren diese seelische Heilung idealerweise. Ich hoffe, das bleibt bei dir ganz lange so. Ich hoffe, dass du mit der Arbeit, die du machst, ganz viele Menschen erreichen und glücklich machen kannst, indem du ihnen die Haie zeigst, aber gleichzeitig auch es schaffst, den Haien etwas Gutes zu tun und sie zu schützen. Und ja, ich freue mich da auf ganz, ganz viele weitere Abenteuer, die du erlebst und wo ich vielleicht sogar mal mit dabei sein darf. Vielen lieben Dank.
Ich danke.
Das war Anna Renner und unser Ausflug in die Welt der Haie. Diese Folge habe ich ja auf Expedition aufgenommen und dort hatte ich nicht nur viel Zeit mit ihr zu reden, sondern konnte auch viele Eindrücke mit Anna auf dem Ozean und vor allem im Wasser mit Haien gewinnen. Und ich bin wirklich begeistert davon, wie wohl sie sich im Wasser fühlt und wie souverän und cool sie in diesen Situationen mit den Haien ist. Ja, und man merkt ihr einfach jedes Mal wieder diese Freude und Begeisterung an, diesen Tieren zu begegnen. Und falls auch ihr Lust habt, den Tieren zu begegnen, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt doch auch mal mit auf Expedition. Ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und das war wirklich eine große Herausforderung für mich, aber mit der Hilfe des Teams konnte ich die super meistern und habe erste Erfahrungen mit Haien gesammelt, die ich nie vergessen werde. Dieses Jahr, beim zweiten Mal, wusste ich schon ein bisschen besser, worauf ich mich einlasse und fühle mich mittlerweile auch viel wohler, dort draußen im offenen Ozean und auch in der Anwesenheit von Haien. Mittlerweile meine ich sogar Nuancen zu erkennen, wie die unterschiedlichen Persönlichkeiten der verschiedenen Haie. Und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig begeistert und kann es kaum erwarten, das nächste Mal mit diesen faszinierenden Jägern im Wasser zu sein. Falls ihr jetzt aber sagt, boah, ey, Haie, irgendwann mal, erstmal muss ich überhaupt lernen, im Wasser mich wohlzufühlen und irgendwie abtauchen zu können, dann kommt doch zu einem Helden der Meere Freitauchkurs. Am 29. und 30. November 2025 findet der nächste davon in Siegburg statt, gemeinsam mit dem Ocean Collective. Und da freue ich mich darauf, mit einigen von euch abzutauchen. Wenn ihr Lust habt, schaut mal auf der Helden der Meere Homepage vorbei. Dort findet ihr in den Community Events den entscheidenden Link. Falls ihr Lust habt auf eine weitere Folge zu genau diesem Thema, dann hört doch mal in Folge 98 Faszination Hai mit Lennart Vosketter rein. Auch er ist ein Teil vom Ocean Collective und wir haben sie vor einem Jahr aufgenommen, als ich zum ersten Mal an der Küste der Hoffnung war, erschien es sie am 24. September 2024. Und natürlich gehe ich noch auf mein Versprechen aus dem Podcast ein, und zwar das Thema Sexismus und wie wir uns damit auseinandersetzen können, vielleicht auch gerade wir Männer. Und ich habe neben einigen Buchtipps, die ihr in den Shownotes findet, auch einen Podcast-Tipp. Den habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder mit meiner Frau zusammengehört und er heißt Die Alltagsfeministinnen. In diesem Podcast werden in jeder Folge Situationen besprochen, die erstmal wie Kleinkram wirken, aber viel Zündstoff bieten und sehr gut zeigen, wie sehr Sexismus dann doch in unserem Alltag steckt. Was ich besonders cool finde, es werden dort in jeder Folge echte Fälle mit Betroffenen besprochen und am Ende gibt es immer eine Lösung für diese Situation. Kleiner Hinweis, falls ihr das jetzt sucht, mittlerweile befindet sich dieser Podcast in quasi einer zweiten Staffel und heißt Ein Zimmer für uns allein. Also diesen Podcast müsst ihr dann auswählen und zurückspulen und da seht ihr dann schon an den Titelbildern, dass es dann die Alltagsfeministinnen sind. Da könnt ihr mal reinhören und ich habe mich in meinem Umfeld umgehört und einige Buchtipps eingesammelt. Die findet ihr in den Shownotes. Ich habe mir schon zwei davon bestellt und freue mich darauf, diese jetzt zu lesen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.